Wer hat die Hausaufgabe gemacht von euch? Yeah! Ja, schon ein paar mehr. Hm? Aber gesagt, wir machen einen Test heute. Also ihr dürft eure Stifte rausholen und nee, wir machen das zusammen. Die Hausaufgabe war, 6 falsche Aussagen zu finden im ersten Johannesbrief. Also Aussagen in diese Richtung, wenn wir sagen das, dann liegen wir falsch. Was habt ihr gefunden? Aha.
Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm.
Okay. Das ist der Vers. Kapitel 2, Vers 4, genau. Habe ich auch.
2, Vers 9 bis
2. Ja. 2, Vers 9. Genau, wer hasst, ist in der Finsternis. Sehr gut. Jochen, was hast du gefunden?
Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünden, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns.
Amen. Es ist im
1,8.
Kapitel 1, Vers 8. Wer hat in diesem Kapitel noch ein paar mehr gefunden? Ja.
1,6.
Aha. Okay. Noch eins gibt es im Kapitel 1. Genau. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. War eine einfache Hausaufgabe. Wir haben in unserem heutigen Text schon 3 Aussagen. Okay. Haben wir alle? Ich habe noch eine. Noch eine gefunden?
4, Vers 20.
Genau. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Sehr gut. Ich muss euch loben, alle, die ihr die Hausaufgabe gemacht habt dieses Mal. Und wir werden eine Hausaufgabe für nächstes Mal haben. Ich gebe euch die auch gleich. 5 Aussagen, in denen Christus uns als Vorbild hingestellt wird. Schaut nach der Phrase aus, wie er. Okay? 5 Aussagen, Jesus als unser Vorbild. Gut, das letzte Mal haben wir von dem Wichtigsten im Leben gesprochen. Das, wofür wir geschaffen sind, das, was der Sinn unseres Lebens ist, und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Und Johannes hat uns gesagt, wenn wir diese Gemeinschaft haben, dann werden wir auch voll Freude sein. Und warum ist das so? Lesen wir weiter im Vers 5 heute Morgen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also Gott ist Licht, das haben wir auch heute gesungen. Johannes arbeitet ja gern mit diesen Bildern, Kontrasten, Licht und Finsternis. Gott ist Licht. Das heißt, Gott ist wunderbar, er ist perfekt, er ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit, er ist rein, er ist moralisch gut, er ist die Liebe, wisst ihr. Er ist gerecht, er ist barmherzig und gnädig. Das sind alles Verse, die unsere Jungs als erstes gelernt haben. Gott ist Liebe, Gott ist gut. All diese Dinge. Und Gott ist diese Dinge in Person. Das heißt, er ist die Liebe in Person, er ist die Wahrheit in Person, er ist die Reinheit in Person, er ist die Gerechtigkeit in Person. Er ist perfekt, er ist die Perfektion in Person. Er ist der Perfekte, der Reinste, der Guteste, der Beste, würde man sagen, gell? Er ist der Beste, er ist der Schönste. Du wirst keinen Besseren finden. Und deswegen ist das Leben mit ihm herrlich und unheimlich attraktiv und eine Freude. Weil er ist derjenige, nach dem unser Herz sich sehnt. Bei ihm ist unsere Seele zu Hause, bei ihm werden wir Ruhe finden. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. In ihm ist kein Mangel. Er ist perfekt, er hat keinen moralischen Defekt in irgendeiner Art und Weise. Er ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Ihr wisst, wo Licht ist, ist keine Finsternis. Wer schon mal im totalen Dunkel war, ich hatte mal eine Höhlenwanderung gemacht mit dem Hans-Peter Reuer, der vor nicht allzu langer Zeit nach Hause gegangen ist zu Jesus. Und da waren wir in der Höhle und da konnte man echt nicht die Hand vor dem Auge sehen. Völlige Finsternis. Aber dann machst du dort ein kleines Licht an und es ist nicht mehr finster. Licht und Finsternis schließen sich aus. Wenn Licht da ist, ist es nicht mehr finster. Und Gott ist Licht. Und das ist ein Stück weit auch unser Problem. Weil Gott ist Licht und wir sind es nicht. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht die Liebe. Wir sind nicht die Gnade in Person. Vielleicht eher die Ungeduld in Person und der Frust in Person, die Unbarmherzigkeit in Person. Wir sind Sünder. Wir haben nicht immer so gehandelt und so gedacht und so gesprochen, wie wir es eigentlich hätten tun sollen. Ich meine, gibt es irgendjemanden hier, der noch nie ein schlechtes Gewissen hatte? Dann möchte ich dich gern kennenlernen. Gibt es irgendjemanden hier, der sagen würde, ich bin perfekt? Dann bist du ein Lügner. Nicht perfekt. Und das ist der Punkt, wenn du nicht perfekt bist, dann bist du ein Sünder. Das ist eigentlich die Definition von Sünde. Nicht perfekt sein. Dann verfehlst du das Ziel, den Maßstab. Das ist auch eine Definition von Sünde. Und das Ziel ist Gott. Also Gottes Maßstab, Gottes Anforderungsprofil für Gemeinschaft mit ihm ist nicht, oh, ich habe noch nie jemanden umgebracht oder ich bin ein bisschen besser als mein Nachbar oder mein Arbeitskollege. Nee, Gottes Anforderungsprofil für Gemeinschaft mit ihm ist absolute Perfektion. In 3. Mose hat er schon gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Gott ist Licht, Gott ist absolute Perfektion und er wird nur mit Perfektion, mit perfekten Gemeinschaft haben. Und so, wenn du diesen Maßstab Gottes an dein Leben anlegst, bist du ein Sünder, ja oder nein? Hast du das Ziel verfehlt, ja oder nein? Absolut, ne? Aber es fällt uns schwer, das zuzugeben, ne? Deswegen werden wir hier 3 falsche Aussagen sehen, 3 falsche Arten, mit unserem Problem umzugehen und dann eine richtige. Also zwischen diesen Versen 6 und 10 hier in unserem Abschnitt haben wir 3 falsche Aussagen und dann dazwischen die Wahrheit. Und wir wollen das so machen, dass wir uns zuerst die 3 falschen Aussagen ansehen und dann die Wahrheit. Erste falsche Art, mit unserem Sündenproblem umzugehen, ist zu versuchen, Gott irgendwie auf unsere Ebene runterzuholen. Also seine Perfektion ein bisschen runterzuschrauben. Ja, da wir aus uns selbst nie perfekt werden können und werden, wie Gott ist, da wir nie in seine Höhen aufsteigen können, lasst uns Gott so ein bisschen auf unsere Ebene runterholen. Hey, nee, Gott ist nicht ganz so quadratisch, er ist nicht ganz so korrekt. Er wird mit dir abhängen, auch wenn du nicht vollkommen bist. Er ist da kompromissbereit, hat nicht ganz so hohe Maßstäbe. Lass uns Gott so ein bisschen runterholen auf unsere Ebene. Ah, du kannst in Sünde leben und trotzdem Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist nicht so ein Problem, das macht ihm nicht so viel aus. Im Wesentlichen sagen wir, Gott ist nicht so heilig, wie er ist. Gnostiker, diese Philosophie, gegen die der Johannes hier seinen Brief auch schreibt, die haben gesagt, du kannst ein sündiges Leben leben und trotzdem ein geistlicher Mensch sein und trotzdem Gott nahe sein. Und Johannes korrigiert dieses Denken hier. Er sagt im Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und es steht hier in einer fortlaufenden, andauernden Zeitform. Also wandeln, leben. Es geht hier nicht um eine punktuelle Momentaufnahme, sondern es geht um einen Lebensstil. In Gemeinschaft mit ihm leben. Im Licht wandeln, nicht in der Finsternis wandeln. Ich finde es auch interessant, dass er hier sagt, die Wahrheit tun. Darum geht's. Nicht die Wahrheit kennen, nicht die Wahrheit bekennen, sondern die Wahrheit tun, die Wahrheit ausleben. Jakobus hat uns gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ist was Praktisches, nicht was Theoretisches. Im 1. Johannes 2, Vers 10 sehen wir so ein bisschen ein Beispiel dafür, was es bedeutet, im Licht zu leben. Wer seinen Bruder liebt, steht da, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Also lieben ist im Licht leben, hassen ist in der Finsternis leben. Übrigens, jeder von uns ist ein Mörder in dem Sinn. Hast du je schon mal irgendjemanden gehasst? Wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns, ne, hatten schon mal einen Hals auf irgendjemanden. Und dann bist du schon Mörder. Glückwunsch. Wir sind alle Mörder. Also diese Ausrede, ich habe noch nie jemanden umgebracht, die zieht nicht wirklich, weil Jesus hat uns erklärt, das ist alles geistlich zu interpretieren. Und wenn du Hass im Herzen hast, dann bist du schon Mörder geworden. Da fängt das Ganze an. Also Johannes sagt uns hier, ein echter Christ kann nicht auf Dauer einen sündigen Lebensstil leben. Kann vielleicht mal auf die Nase fallen, aber kann nicht leben in Sünde. Also wenn du nicht lebst wie ein Christ, wie ein kleiner Christus, das ist, was Christ bedeutet, dann bist du kein Christ. Dann bist du nicht von Neuem geboren. Vielleicht steht der Namenschrist drauf, aber ist nicht immer das drin, was draufsteht. Und wenn du sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott und du so lebst, dann lügst du, sagt uns Johannes, und du machst dir selbst was vor. Also Gott ruft uns Christen zum Leben im Licht. Sehen wir nicht nur bei Johannes, das sehen wir auch bei Petrus. 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr im ganzen Wandel, im ganzen Leben heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und als Christen sehnen wir uns eigentlich danach, heilig zu sein, wie er heilig ist. Selbst wenn wir manchmal auf die Nase fallen. Aber wenn du so einen Lebensstil hast, dass du beständig nicht im Licht lebst, dann hast du auch keine Gemeinschaft mit dem, der das Licht ist. Ist auch ein Zeichen für dich, wo du stehst, weil das Licht wird abfärben. Wenn du in Gemeinschaft mit ihm lebst, dann wirst du auch den Wunsch haben, im Licht zu leben. Epheser 5, auch der Paulus spricht von diesem Bild Licht und Finsternis. Epheser 5, wer mitlesen will, ab Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger, also jemand, der Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau praktiziert, oder ein Unreiner, das geht in dieselbe Richtung, oder ein Habsüchtiger, ein Materialist, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst war der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, als Kinder Gottes. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Dann schreibt er weiter, indem ihr prüft, das heißt mit eurem Leben, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also wir hatten hier Frucht des Lichts, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, diese Dinge. Und er hat auch vorher schon Werke der Finsternis erwähnt. Habt nichts gemein mit denen, sondern stell sie vielmehr bloß. Das heißt, bekennt Sünde. Das werden wir nachher noch sehen. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen ständlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Also Gott ist Licht. Gott ist absolut perfekt. Also sagen wir, das ist eine Taschenlampe. Ich habe eine mitgebracht, die ist aber in meiner Jackentasche. Aber so ist es manchmal. Hier, das ist das Licht, ja. Und da bist du. Gott ist Licht. Wenn du bei Gott bist, wenn wir von Neuem geboren werden durch den Geist Gottes bei unserer Bekehrung, dann bekommen wir ein neues Herz und neue Impulse in uns, dass wir ihm gefallen wollen. Und dann geht das Licht in unserem Herzen an. Und dann wollen wir mit ihm leben, in Offenheit und in Ehrlichkeit. Und wenn wir nahe bei ihm sind, dann wird sein Licht in unser Leben scheinen und ja, manche Dinge hier beleuchten, sein Licht auf manche Dinge leuchten, auf Dreck wird sichtbar werden, oder wenn wir nahe beim Licht sind, Unreinheiten, wir alle sehen ein bisschen besser aus im Finstern als im Licht, oder? Es gibt diese Begebenheit von einem Knecht, so in der alten Zeit, Bauernhöfe am Lande, die so verstreut nebeneinander sind, und ein Knecht hat immer nachts seine Geliebte besucht, die Magd vom Bauern nebenan, und hat immer seine Laterne genommen und ist sie besuchen gegangen, und einmal hat ihn sein Bauer zur Rede gestellt und hat gesagt, hey, das ist totale Energieverschwendung hier, dass du hier mit der Laterne rumrennst. Als ich auf Brautschau gegangen bin damals, das sind wir noch ohne Licht herumgelaufen, und der Knecht hat gesagt, ja, und guck mal, was du gekriegt hast. Ist böse. Aber der Punkt ist, in der Finsternis können wir unsere Unreinheiten, unsere Pickel, unsere Falten, Babykotze hier auf dem Hemd können wir leichter verbergen. Aber je näher wir zum Licht kommen, desto sichtbarer werden diese Dinge. Und genauso ist es mit Gott. Je enger, je näher wir mit ihm leben, desto mehr wird uns eigentlich unsere Sündhaftigkeit bewusst. So sehr, dass der Paulus gegen Ende seines Lebens gesagt hat, ich bin der größte von allen Sündern. Wirklich? Stimmt nicht wirklich, oder? Ich meine, der Paulus hat selbst vor seiner Bekehrung als Pharisäer gelebt, und das waren ziemlich gerechte Leute, äußerlich zumindest. Also er war nicht einer von diesen zügellosen, vergnügungssüchtigen Heiden. Er war auch nicht so ein Monster wie der Kaiser Nero. Aber trotzdem sagt er, ich bin der größte von allen Sündern. Warum? Weil je näher er zu Gott gekommen ist und je länger er an ihm dran war, desto feinfühliger und sensibler ist er geworden für die Sünde in seinem Leben. Weil er hat hier ein perfektes Gegenüber angeschaut. Gott, der Licht, ist eine perfekte Vergleichsperson. Und wie gesagt, Personen, mit denen wir Gemeinschaft haben, die färben auch immer auf uns ab. 2. Korinther 3 lesen wir, während wir ihn anschauen, verwandelt der Heilige Geist uns in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir werden ihm ähnlicher. Heiligung ist der biblische Begriff dafür. Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Na, wenn wir in seinem Licht sind, in der Offenheit, im Licht, wir bekennen, wir leben in dieser Gemeinschaft mit ihm. Aber der unbekehrte Mensch, der hat von Natur aus gefallen an der Finsternis. Der mag Sünde. Und ich meine, Sünde macht ja auch Spaß. Eine Zeit lang. Am Anfang. Aber am Ende gebiert es den Tod, sagt uns die Bibel, und Zerstörung. Also Tod in deiner eigenen Seele, in deinen Beziehungen. Menschen werden Sklaven der Sünde. Alle Süchte, Drogensüchtige, Alkoholsüchtige, Pornosüchtige, Kaufsüchtige, Habsüchtige, Tratschsüchtige, von denen lebt die Klatschpresse, egomanische, Anerkennungssüchtige, Kritiksüchtige. Na, anfangs war es ganz witzig, abzulästern immer, aber am Ende irgendwann bist du in so einem Zustand, wo du gar nichts mehr Positives sehen kannst, gar kein Licht mehr sehen kannst, so eine saure Gurke und du kommst irgendwie nimmer raus. Und so weiter und so fort. Sünde versklavt. Und normalerweise ist es so, wenn Gott in seiner Gnade in den Herzen wirkt, dass die Menschen die Ursache für das Ganze dann nicht bei sich selbst sehen, sondern vor allem bei den anderen. Die sind schuld für meine miserable Situation, nicht meine Sünden, nicht meine Entscheidung. Die anderen sind schuld, dass ich eine saure Gurke bin, zum Beispiel. Warum lehnen Menschen das Licht ab? Weil sie die Finsternis lieben, hat uns Johannes gesagt im Evangelium. Er hat gesagt, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Also gesagt, Licht stellt bloß. Wenn wir nahe zu ihm kommen, dann schauen wir in ein perfektes Gegenüber und das offenbart unsere Unreinheiten. Und so laufen die Leute weg von dem Licht, damit ihre bösen Werke nicht bloßgestellt werden. Ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, Menschen zu begegnen, die Gott wirklich hassen. Mit Leidenschaft. Ist verrückt eigentlich. Da ist die großartigste Person, die es überhaupt gibt, den schönsten, den es überhaupt gibt, und die Leute hassen ihn. Ist verrückt, ne? Aber Jesus ist das auch passiert. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und da gab es manche, die haben ihn wirklich gehasst. Und was das Allerverrückteste ist, das waren vor allem die Religiösen, die so ein schönes, religiöses, selbstgerechtes Mäntelchen umhatten. Aber da kam Jesus das Licht und er hat ihr Innerstes offenbart, die Habsucht und den Neid und den Stolz. Er hat sein Licht auf ihre Sünden geschienen und sie haben ihn gehasst dafür. Und deswegen hassen Menschen auch uns Christen oder manche Menschen zumindest, weil Jesus hat gesagt, auch wir sind das Licht der Welt. Kleine Lichter, er ist die Sonne, das Licht, wir sind der Mond, wir reflektieren ihn. Und Menschen schmeckt es nicht, wenn sie nicht umkehren wollen. Und so, wie reagiert der unbekehrte, durchaus auch manchmal sehr religiöse Mensch auf dieses Licht, das Gott auf seine Sünde scheint? Er läuft weg von ihm. Und er läuft dann weg zu anderen, die auch in der Finsternis leben und auch die Finsternis lieben. Und je weiter man vom Licht wegläuft, desto finsterer wird es, desto dunkler. Und dann finden sie Liebhaber der Finsternis und nehmen sie als Vergleichsperson. Und dann sagen sie, oh, ich fühle mich besser. Ich bin ja gar nicht so schlimm. Ich bin ja eigentlich ein ganz guter Kerl. Ja, aber das Problem ist, du lebst in der Finsternis. Wärst du wieder Paulus im Licht, würdest du sagen, oh, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Aber das Wunderbare ist, Gott knipst sein Licht nicht einfach so aus. Sondern wenn die weglaufen, läuft er nach. Und das ist wunderbar. Und dann gibt es noch die verlorenen Söhne und Töchter, die das Leben im Licht eigentlich kannten, aber die weggelaufen sind und rebelliert haben und den sündigen Impulsen gefolgt sind, statt dem Heiligen Geist. Und die fühlen sich nach dem der erste Kick der Sünde mal nachlässt, wirklich miserabel. Und der Vater ist so liebevoll und er wartet voll Geduld und voll Liebe, bis sie diese Sklaverei der Sünde so satt haben, dass sie wieder zurücklaufen zu ihm und bekennen und umkehren, zurückkommen zu ihm. Und er wartet mit offenen Armen. Er ist so gut, er ist so geduldig mit uns. Aber wie viel heiler und wie viel besser ist es, gleich bei ihm zu bleiben? Erst gar nicht wegzulaufen. Einfach ihm zu vertrauen. Hey, als Kind des Königs, denk dir nicht, wie wäre das auch mal in der Jauchengrube festzustecken? Ich möchte den ganzen auch mal erfahren. hey, ist doch blöd. Sei nicht so blöd, bleib im Palast bei deinem Papa. Ist so viel besser, so viel heiler. Man muss nicht jeden Mist aus eigener Erfahrung kennenlernen. Wenn der Papa sagt, hey, in die Steckdose fassen ist nicht so eine gute Idee, mein Kind, dann glaub ihm und vertraue ihm, er meint's gut. Okay, erste Reaktion, falsche Reaktion auf unser Sündenproblem ist zu versuchen, irgendwie Gott auf unsere Ebene runterzuholen und zu sagen, naja, das ist kein Problem, es ist schon möglich, hier in Sünde zu leben und trotzdem Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das klappt nicht. Zweite falsche Reaktion auf dieses Dilemma ist unsere sündige Natur, die Sündhaftigkeit des Menschen zu verleugnen. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe das letzte Mal, als wir auf der Straße draußen waren, ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die sich zwar geoutet hat, dass sie einen eher unmoralischen Lebensstil lebt, aber sie hat ganz fest behauptet, sie ist kein Sünder. Hat keine Sünde, das ganze Konzept verleugnet eigentlich. Und es ist gute humanistische Philosophie eigentlich, ne? Auch dieses Denken, der Mensch ist ja vom Grunde auf gut eigentlich, es sind ja nur die äußeren Einflüsse, die uns zu Sündern machen, die Gesellschaft und weil meine Eltern so unvollkommen waren, die haben mich mit der Zeit verdorben, aber im Prinzip sind wir wirklich gut. Wirklich. Wenn du das glaubst, möchte ich dich einladen, uns zu besuchen, mal einen Nachmittag auf unsere Kinder aufzupassen. Ich liebe die über alles und es sind klasse Kids, aber irgendwie haben die sehr schnell diese Guthaftigkeit vergessen. Und haben sehr früh begonnen damit. Mit diesem, ich will die ganze Aufmerksamkeit von der Mami haben. Selbstsüchtige. Für mich allein. Und ich habe ein Foto daheim von unseren Jungs, da waren die gerade mal 8 Monate alt. Da haben sie gestritten um die Uhr von der Oma. Sind da auf der Decke gelegen und haben die hin und her gezogen und haben voll Zorn geweint und die konnten noch nicht mal reden. Und bitte, wir haben denen das nicht gelernt. Irgendwie scheinen die das von alleine drauf gehabt zu haben und die lernen auch von ganz alleine zu lügen. So ist es. Die Tatsache ist, wir haben alle einen genetischen, moralischen Defekt mitbekommen beim Sündenfall. Und wir werden nicht erst zu Sündern bei der ersten Sünde, die wir begehen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ohne Jesus können wir gar nicht sündigen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 7, von der in ihm wohnenden Sünde. Und damit kämpfen wir als bekehrte Menschen. Weil wir ein neues Herz von Gott bekommen haben und da ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis in uns. Aber Paulus sagt, was ich nicht tun will, das tue ich und was ich tue, das will ich eigentlich nicht tun, oh, ich elender Mensch, der ich bin. Und dann sagt er, oh Gott sei Dank, ich kann Sieg in Jesus Christus haben. Aber auf jeden Fall, wenn du denkst, dass du kein Sünder bist, dann möchte ich dich herzlich einladen, nachher zu mir zu kommen. Ich möchte gerne Kaxi-Windel an den Kopf schmeißen und dir dein Auto klauen und es an die Wand fahren. Und mich würde es wirklich interessieren, wie so ein absolut guter Mensch reagiert auf sowas. Das würde mich brennend interessieren. Also wenn irgendjemand hier der Meinung ist, lasst uns ein kleines Experiment machen hier nach dem Gottesdienst. Johannes sagt, wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann betrügst du dich, dann belügst du dich selbst. Und hey, du und ich, wir alle wissen es eigentlich besser. Dritte falsche Behauptung ist eine Variation von der zweiten eigentlich. Geht mehr in die Richtung, lass uns mal diese Naturdiskussion beiseite lassen, ob wir sündig sind oder Sünder sind oder nicht. Egal, ich habe nicht gesündigt. Ich habe perfekt gelebt. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Die Gnostiker haben das durch ihren Dualismus zwischen Leib und Geist getan. Also Dualismus heißt diese strikte Trennung zwischen Leib und Geist. Die konnten sagen, ich habe nicht gesündigt, nur mein Leib. Aber mein wahres Ich, das gehört nicht zusammen. Mein Leib ist nicht wirklich Teil von mir. Mein wahres Ich hat nicht gesündigt. Ich habe kein Problem mit Gott. Auch gesetzliche Menschen haben manchmal so diese Illusion der Sündenlosigkeit. Denkt an den reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und der gesagt hat, ich habe alle Gebote gehalten. Oder Paulus schreibt im Philipperbrief, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Das Gesetz äußerlich verstanden. Aber dann im Römer 7 hat er geschrieben, dass ihn das Gebot, du sollst nicht begehren, gekillt hat. Denn das Gesetz ist geistlich. Und Sünde beginnt mit dem Begehren in unserem Herzen. Das ist der Anfang von Ehebruch und von Mord und von Diebstahl, wie auch Jesus uns das erklärt hat. Also schon wenn du nicht absolut perfekt und rein bist in deinen Herzen und in deinen Gedanken, bist du ein Gesetzesbrecher. Und dann gibt es noch die Unterlassungssünden. Der Herr hat uns durch Jakobus gesagt, wenn du weißt, das Gute zu tun und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Also wenn du Gelegenheiten hast, was Gutes zu tun und du nutzt die nicht alle, dann hast du auch schon gesündigt. Und niemand hat so viel Gutes getan, wie er theoretisch hätte tun können, oder? Ich nicht. Also wenn Leute sagen, ich sündige nie, oder es gibt so gewisse Kreise unter den Christen, die so diese Illusion haben, sie könnten Sündenlosigkeit wirklich praktisch erreichen, das können die eigentlich nur sagen, ich habe nicht gesündigt, wenn sie Gottes Standard, wenn sie Gottes Maßstab wieder runterschrauben und so ihre äußerliche Gesetzlichkeit zum Maßstab machen. Sünden so ein bisschen neu definieren, ein bisschen schönreden. So, nee, ich habe noch nie gelogen. Nur Notlügen, das ist so sicher unter den Top 10, wenn wir den Leuten reden auf der Straße. Was, eine Notlüge ist keine Lüge oder wie? Oder ein Klassiker, Ex-Präsident Clinton, der gesagt hat, nee, ich habe nicht gekifft, ich habe nicht eingeatmet. Ich habe auch nicht gelogen. Ich habe keine Sünde. Es ist keine Sünde, das ist ein Fehler oder eine Schwäche oder irgendwie eine Persönlichkeitsstörung oder Verhaltensstörung, eine psychische Krankheit. Ist nicht meine Verantwortung, ist nicht meine Schuld. Und die Lösung ist nicht Umkehr und die Versöhnung durch das Kreuz Jesus, sondern die Lösung ist dann Therapie und das klingt viel schöner als Buße tun. Gnostiker haben gesagt, Erlösung kommt durch Erkenntnis. Ist alles Quatsch. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes ohne Jesus und sein Opfer am Kreuz. Also wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir haben uns ein paar Ausreden angesehen von denen, die weglaufen wollen von dem Licht, die in der Finsternis leben wollen, weil sie die Finsternis leben. Was ist die Alternative? Die Alternative ist nicht wegzulaufen vom Licht, von der Überführung, von der Wahrheit, sondern hinzulaufen zum Licht. Gott liebt dich und Gott bietet dir Gemeinschaft und ewiges Leben mit ihm und Freude als Geschenk an. Er bietet dir Versöhnung an, er bietet dir Reinigung an, echte Befreiung von der Last der Sünde. Und ist das nicht so viel besser, als herumzulaufen mit einer gestörten Beziehung und mit einer Sünde und das vielleicht mit ein bisschen Kosmetik zu übertünchen oder zu verleugnen und neu zu definieren, rauszureden und so zu leben, dann beladen und versklavt mit deiner Schuld, entfremdet von Gott. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Er ist gekommen, um dich zu reinigen von aller Schuld, zu befreien von der Sklaverei der Sünde. Seht ihr im Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ist nicht wunderbar? Nicht von manchen, nicht von den meisten. Von jeder Sünde. Wir können uns reinwaschen lassen. Und Vers 9, zweiter Zwischentext hier. Wenn wir unsere Sünden bekennen, also nicht weglaufen, sondern bekennen statt zu verstecken, wenn wir sie ans Licht bringen, wenn wir sie zu Jesus bringen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit wieder. Wenn wir zu ihm kommen, unsere Sünde bekennen, bekennen, dass wir Sünder sind. Das Wort bekennen bedeutet so viel wie übereinstimmen. Mehr als nur zugeben, sondern wirklich übereinstimmen. Dass wir sagen, ja, das ist die Wahrheit, ich bin ein Sünder, das, was ich da und da konkret getan habe, das ist Sünde, das ist falsch, das ist böse, das muss raus aus meinem Leben, keine Ausreden mehr. Und wenn wir zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen, dann bricht das die Macht der Sünde über unser Leben. Und eigentlich, dass wir bekennen dürfen, dieser Akt des Bekennens ist eigentlich schon was Wunderbares, es ist wunderschön. Man gibt schönere Beziehungen als Beziehungen, in denen du total offen und ehrlich sein kannst, in denen du auf den anderen zugehen kannst, ohne irgendwelche Masken, ohne dem irgendwas vormachen zu müssen, ohne dich irgendwie verstecken zu müssen. Und dazu lädt uns Gott ein. Ich darf zu Gott kommen, so wie ich bin. Mit all meinen Sünden, mit all meinem Versagen, mit all meinen Lasten. Ich darf ehrlich sein vor ihm. Und darf das bei ihm abladen. Und es steht hier, wenn wir zu ihm kommen, ins Licht, dann ist er treu. Er wird zu seinem Wort, zu seiner Verheißung stehen und er ist auch gerecht. Er hat durch das Werk Jesu am Kreuz für uns eine gerechte Grundlage, uns zu vergeben. Gott sagt nicht nur einfach, ah, es ist schon okay, sondern nee, die Schuld wurde bezahlt, das Trennende wurde wirklich getilgt. Blut hier im Vers 7 steht für das Opfer. Jesu, das ist alttestamentliche Opfersprache für sein Leben, das er für uns gegeben hat. Dieses perfekte, sündenlose Leben, das er gelebt hat, das wir nicht leben können und das er am Kreuz für uns eingesetzt hat, im Austausch gegen unser sündiges Leben. Und so, wenn wir uns ihm anvertrauen, findet dieser Austausch statt. Sein perfektes, heiliges Leben wird uns zugerechnet und unsere Sünde wurde ihm zugerechnet am Kreuz und von ihm beglichen und bezahlt. Kolosserbrief steht, dass er den Schuldschein, der gegen uns war, dass er ihn ausgelöscht hat am Kreuz. Also Jesus hat unsere Schulden bezahlt, er hat die Schuld beglichen und mehr noch als das. Wir stehen nicht nackt vor Gott. Nicht nur irgendwie nicht mehr schuldig oder irgendwie neutral, sondern wir sind darüber hinaus noch bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Mit seinem perfekten, heiligen Leben, sündenlosen Leben, das uns zugerechnet wurde. Wir sind reich beschenkt. Also noch mehr als nur versöhnt. Wir sind annehmbar gemacht vor Gott. Wir sind begehrenswert gemacht. Gott er trägt uns nicht nur irgendwie, wir sind nicht nur irgendwie quitt mit ihm, sondern er freut sich. Er genießt die Gemeinschaft mit uns. Er liebt uns wie Jesus. Wir sind attraktiv für den Vater wie Jesus, weil wir in ihm sind, weil wir bekleidet sind von seinem gerechten Leben. Also was für eine wunderbare Wahrheit. Gott vergibt uns, Gott macht uns rein, Gott macht uns frei. Kann ich ein Halleluja hören? Ich meine, wenn wir nicht davon begeistert sind, von was sonst? Das ist wunderbar. Was für ein wunderbares Geschenk. Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also damit ihr im Licht lebt, in enger Gemeinschaft mit Gott. Ein heiliges Leben, ein heiles Leben. Danach sehnen wir uns eigentlich, wenn wir neugeboren sind vom Geist Gottes. Und danach wollen wir streben. Und ja, wenn wir immer 100% Gott hingegeben wären und auf ihn ausgerichtet wären und auf Jesus allein vertrauen würden, dann könnten wir theoretisch sündenlos leben. Wir müssen nicht mehr sündigen, theoretisch. Aber Gott kennt unsere Schwachheiten. Deswegen schreibt Johannes weiter, und wenn jemand sündigt, wenn jemand auf die Schnauze fliegt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Eine Einladung für alle. Komm zu Jesus. Lass dich versöhnen mit Gott. Jesus ist unser Beistand. Das Wort bedeutet so viel wie ein Rechtsbeistand, wie ein Verteidiger. Also Gott ist sowohl unser Richter als auch unser Verteidiger in Jesus. Also ein Beispiel. Sag mal, du bist zu schnell gefahren oder ich bin zu schnell gefahren, habe einen Unfall verursacht, werde vor einen Richter gestellt und ich bin total erleichtert, weil mein Papa ist Richter und ich stehe vor ihm und ich denke mir, oh, okay, nicht so wild. Aber dann sagt der Papa, der Richter, zu mir, Angeklagter, ich verurteile Sie zu 30.000 Euro Strafe und Schadenersatz oder zu 5 Jahren Gefängnis. Und ich sage, aber Papa. Und er sagt zu mir, hey, ich bin jetzt in dieser Funktion als dein Richter und nicht dein Papa. Okay, und dann kramst du deinen Geldbeutel raus, findest 2,50 Euro. Ach. Aber dann legt der Papa seine Robe ab, seine Richterrobe, und er stellt sich auf deine Seite und er nimmt seinen Geldbeutel raus und legt die 30.000 Euro auf den Tisch, zahlt die Strafe und sagt, euer Ehren, der Fall ist geschlossen. Das ist, was Jesus für uns ist. Er ist unser Beistand. Jesus selbst ist diese Geldstrafe. Er ist das Lamm Gottes. Er ist die Sühnung. Schönes Wort, Sühnung eigentlich. Dadurch wird unsere Schuld abgetragen durch Sühne. Sühne macht Versöhnung möglich. Es heilt unsere Beziehung von der Schuld. Und unsere Versöhnung mit Gott war nicht billig, war sehr teuer, hat Jesus alles gekostet. Aber für dich ist es ein Geschenk. Alles, was du tun musst, ist zu ihm umkehren, zum Licht, ins Licht kommen, die Schuld bekennen, im Glauben annehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und du kannst versöhnt sein. Gott schenkt eine neue Geburt und er kommt in dein Leben durch den Heiligen Geist, der schenkt dir ein neues Herz, eine neue Kraft, ihm nachzufolgen, und dann geh einfach mit ihm. Wandel im Licht, bleib nahe an ihm dran, lebe in Gemeinschaft mit ihm und lebe in dieser vertrauensvollen Hingabe und im Gehorsam an ihn. Und das wird dich verändern. Wenn du im Licht mit ihm wandelst, wirst du immer mehr ihm ähnlich werden. Es gibt kein besseres Leben. Es ist nicht unbedingt einfach, immer Jesus nachzufolgen, aber es ist ein freies, es ist ein heiles Leben in Gemeinschaft mit Gott für alle Ewigkeit. Und es ist deine Wahl, welches Leben du leben willst. Zum Abschluss im Kapitel 3 finden wir ein Beispiel von jemandem, der in der Finsternis gelebt hat, nämlich Kain, den ersten Mörder der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir dann im 1. Mose 4 seine Geschichte nachlesen, dann finden wir heraus, dass bevor der Kain seinen Bruder ermordet hat, bevor er es getan hat, hat Gott ihm eigentlich eine Gelegenheit gegeben, wo er Buße tun konnte, wo er bekennen konnte, wo er ans Licht kommen konnte. Und er hat zu ihm gesagt in 1. Mose 4, Vers 7, die Sünde lagert vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Das ist ihr Verlangen, sie will dich zerstören, aber du sollst über sie herrschen. Wir sollen über die Sünde herrschen, nicht die Sünde über uns. Und ihr wisst, der Kain hat nicht drauf gehört, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Und was war die Konsequenz? Er war flüchtig auf der Erde, lesen wir, wie schon seine Eltern vor dem oder nach dem Sündenfall sich versteckt haben vor Gott. Er ist weggelaufen von dem Licht in die Finsternis. In 1. Mose 4, Vers 16 lesen wir, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Und Not bedeutet so viel wie das Land der Heimatlosigkeit. Also wo bist du? Hier, wo bist du? Im Licht, in der Finsternis? Welche Richtung willst du gehen in deinem Leben? Wo willst du leben? Daheim, bei Gott, deinem Schöpfer oder in der Heimatlosigkeit? Welches Leben willst du wählen? Leben in Gemeinschaft mit ihm, im Licht, oder willst du weglaufen und dich verstecken und dich ausreden? Willst du im Licht leben, in der Finsternis leben? Das ist die Frage, die Gott dir und mir und uns heute stellt durch Johannes. Hausaufgabe für nächstes Mal, 5 Aussagen. Jesus als unser Vorbild, wie er, sucht nach dieser Phrase. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort klar ist, nicht irgendwie grau in grau, sondern Licht und Finsternis. Ganz klar. Und ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Und ich danke dir, dass du einen Weg frei gemacht hast für uns, wirklich ins Licht zu kommen und Licht zu werden und im Licht zu leben, ein heiles Leben. In Gemeinschaft mit dir. Lass uns begeistert sein, Herr, von dir, von diesem Leben, das du uns gegeben hast. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist oder irgendjemand es mal hört oder sieht, der dich noch nicht kennt, Herr, dass du das Herz aufmachst und dass du geistig klar sehen lässt, dass er zu dir läuft, in deine Gegenwart. Und wie wunderbar das Blut Jesu. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Danke für dein Geschenk, Herr. In Jesu Namen.